höre nicht auf zu beten. Niemals, unter gar keinen Umständen, völlig egal was passiert, höre niemals auf zu beten. Sagt sich so leicht, ne? Ja, natürlich, klar, aber puh, funktioniert das? Darauf möchte ich heute mal einen Blick wenden. Das wurde mir irgendwie in den letzten Wochen wichtig und bewusst, über das Gebet nachzudenken und diese Aufforderung, die Paulus stellt an eine Gemeinde, wo er schreibt, hört nicht auf zu beten, unter gar keinen Umständen. Völlig egal, was passiert, ob es euch gut geht oder schlecht, hört nicht auf. Niemals. Weil das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so leicht. Und ich glaube, oder ich habe selber in meinem Leben erlebt, ich musste das lernen, üben, ausprobieren. Wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Weil ich dachte immer, ja, beten heißt, dass ich still bin, die Hände falte und die Augen zumache und mit Gott rede. Und wenn das meine Vorstellung von Gebet ist oder die einzige Form von Gebet, die ich kenne, dann wird das schwierig mit der Aufforderung, hör niemals damit auf. Mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen lässt sich der Alltag manchmal schwierig bewältigen. Aber ich glaube, Paulus versteckt da einige Dinge drin und Gedanken, die uns durchaus weiterhelfen können. Und ich glaube, dass diese Aufforderung und diese Gedanken, die uns da Paulus näher bringt und sagt, diese Ermutigung vielmehr, dass die uns Gott deutlich näher bringen kann, wenn wir uns darauf einlassen, das versuchen und üben und mal ein bisschen dahinter schauen, was steht denn da zwischen den Zeilen und was ist damit gemeint. Und gerade passt es super so in unsere thematische Zeit, die wir als Gemeinde haben, weil wir gesagt haben, wir wollen in den ersten Monaten in diesem Jahr mal intensiv über Nachfolge und über Jüngerschaft nachdenken. Und ich glaube, dass Gebet und gerade das, was Paulus da schreibt, ein ganz, 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 ganz wichtiger Schlüssel ist. Ein ganz wichtiger Schlüssel für den Umstand von Nachfolge und von Jüngerschaft. Und zum Anfang ein paar Gedanken dazu zum Thema Nachfolge mal ganz allgemein, um das im Hinterkopf zu haben, wenn wir uns diesem Thema Gebet nähern und mal drüber nachdenken, let's pray, was heißt das eigentlich? Höre niemals auf zu beten. Und da ist mir im Nachdenken und Überlegen zum Thema Nachfolge und Jüngerschaft was in den Sinn gekommen, weil eigentlich bedeutet ja, Jesus nachzufolgen. Und das sagt uns das Neue Testament und das Evangelium sehr, sehr deutlich, sagt, Nachfolge bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Auf seinen Spuren zu folgen, ihm zu folgen und ihm ähnlicher zu werden. Deshalb war er Mensch, deshalb hat er gelebt hier auf dieser Erde, hat das erlebt, was du in deinem Alltag erlebst und hat es durchlebt, dass wir uns daran ein Beispiel nehmen können und gucken können, wie hat Jesus das gehandhabt, wie ist er damit umgegangen und inwieweit können wir das irgendwie nachmachen, uns ein Beispiel dran nehmen und davon lernen für unseren Alltag heute. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, wie kann man das eigentlich mal so ein bisschen verdeutlichen, da kam mir was in den Sinn. Ein paar Bilder mal am Anfang zum Thema Nachfolge. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Das hier, das hier, das ist Jessica. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht wirklich viel über sie. Sie lebt irgendwo in England, ist eine gut betuchte Frau und sie wurde von einem Fotografen in einem Park und auf der Straße in England getroffen. Und dieser Fotograf hat ein kleines Projekt gemacht und zwar hat er Leute gesucht, die Hunde haben. Es gibt ja das schöne Phänomen oder zumindest den Gedanken dabei, ne, wenn Hund und Herrchen nur lang genug zusammen sind, irgendwann wird das schwierig, die beiden auseinanderzuhalten. Und Jessica hat auch einen Hund. Das ist Buddy. Und ich finde so auf den ersten Blick auch so eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, vielleicht. Oder noch jemand wurde getroffen, und zwar ist das Henry. Henry lebt auch in England und war auch da unterwegs und er hat auch einen Hund. Und der Hund heißt Hope. Henry und Hope. Und ich würde sagen, also gerade da die Ähnlichkeit schon ein bisschen verblüffend, oder? Sie werden sich ähnlicher, oder zumindest gibt es so das Phänomen, und eine zeige ich euch noch, das ist Amelia mit ihrem Hund Artemis. Sie fand ihn noch super und dachte, die bringe ich auch noch mal mit. Und alle drei sind Teil von einem Quartett, von einem Memory-Spiel. So, von einem Memory-Spiel, das entwickelt wurde von diesem Fotografen, wo man halt diese verschiedenen Kärtchen hat und dann gucken muss, welcher Hund gehört zu welchem Herrchen oder andersrum. Es gibt dieses Phänomen, und das wurde tatsächlich sogar auch erforscht, dass es wirklich so ist, dass sich Hund und Herrchen manchmal ziemlich verblüffend ähnlich sehen. Ist dann natürlich die Frage, woher kommt das? Ne? Ist das vielleicht von Anfang an oder kommt das so mit der Zeit, wenn sie zusammenleben? Naja, das lässt sich schwierig klären. Manchmal wird man sich ja mit der Zeit ähnlicher, die Zeit, die man miteinander verbringt. Und das ist für mich so der entscheidende Punkt beim Thema Nachfolge, drüber nachzudenken, wie funktioniert das denn, jemandem ähnlicher zu werden? Jemandem, ja, mit jemandem umzugehen und sich anzupassen, ähnlicher zu werden, ein Beispiel zu nehmen. Ich meine, in der Ehe hat man das auch. Je länger man miteinander verheiratet ist, desto ähnlicher wird man sich einander. Es spielt sich ein, es spielen sich so gewisse Dinge ein. Man lernt voneinander, hoffentlich zumindest, und wird gemeinsam, wächst gemeinsam heran. Und das kam mir so in den Sinn, wo ich dachte, Nachfolge, ja. Dann möchte ich diese Bilder im Kopf haben, Jesus ähnlicher zu werden. Wie cool wäre das, wenn wir das mal übertragen so hat, ne, dass wir als Jünger und Jesus, wenn man das so übereinander legt, merkt, das wird ähnlicher, das passt zueinander. Und da merken wir, da sind Dinge ähnlich, sei es das Aussehen, sei es das Verhalten, das ist eigentlich Nachfolge, und ich glaube, da ist Gebet ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Schlüssel an der Stelle. Jetzt muss ich zu den Bildern natürlich noch sagen, na klar, die sind bewusst so gemacht, dass das ähnlich aussieht, das ist schon logisch, keiner läuft so in der Gegend rum wie unser Henry und kriegt den Wind in die Haare. Das ist natürlich so gewollt, und trotzdem, glaube ich, ist das ein ganz, ganz schönes Bild dafür. So. Jesus ähnlicher werden und ja, ihm nachzufolgen. Und Paulus sagt genau diese Aussage, wie ich sie am Anfang hatte, hört niemals auf zu beten, genau in diesem Zusammenhang, wo er der Gemeinde in Thessaloniki etwas mitgeben möchte auf diesem Weg, wie funktioniert es denn, Nachfolge, Jüngerschaft, wie funktioniert es denn, Christ zu sein und als Christ zu leben in ihrer damaligen Zeit und für uns in unserer heutigen Zeit, und dann nennt er das eben und sagt, höre niemals auf zu beten. Er sagt da noch ein bisschen mehr, gucken wir mal in den Text rein. Da sagt er noch dazu, seid immer fröhlich, im 1. Thessalonicher Brief 5. Hört nicht auf zu beten, was immer auch geschieht. Seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeglicher Form. Seid fröhlich, hört nicht auf zu beten, was immer auch ist, versucht dankbar zu sein für das, was gerade ist, denn ihr gehört zu Jesus. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet die prophetische Rede nicht, prüft alles und behaltet das Gute. Das gibt uns Paulus mit auf den Weg, wenn er über Nachfolge nachdenkt und über Jüngerschaft und darüber spricht und redet und schreibt, wie Kirche, wie Gemeinde sein soll. Dass das das Thema sein muss, dass das das Entscheidende ist, hört nicht auf damit. Seid fröhlich, geht gut miteinander um. Lebt so, wie Christus es euch vorgelebt hat. Werdet ihm ähnlicher. Und in dem Zusammenhang, als ich mich damit beschäftigt habe, mit diesem Text, dann ist mir eine Geschichte nochmal in den Sinn gekommen, die mal ein Kollege von mir gesagt hat. Kannst du mal wieder schwarz machen, ich komme nicht mehr zurück. Eine ganz, ganz tolle Geschichte, von der auch unsere Moderation am Anfang inspiriert war, als auf einmal da oben der Anruf vom Heiligen Geist auf einmal kam. Eine tolle Geschichte, die er mal erzählt hat bei einer Predigt, dass er sagte, er hatte mal einen Handwerker zu Hause. Er lebte in Elmshorn in der Nähe von Hamburg, eine größere Stadt. Und da brauchte er mal in seiner Wohnung einen Handwerker. Der war da und musste irgendwie was machen. Und mein Kollege, der stand daneben, hat ein bisschen zugeguckt, sich zu unterhalten. Und auf einmal wunderte er sich, denn es klingelte das private Telefon vom Handwerker. Und so weit, so gut. Aber er wunderte sich noch mehr, weil der Handwerker nahm das Telefon raus, guckte drauf und sagte, oh, da muss ich kurz drangehen, ist der Bürgermeister. Nahm ab und telefonierte und ging raus und war erstmal 10 Minuten weg. Und mein Kollege stand etwas verwundert in der Wohnung und dachte, was ist jetzt los, der Bürgermeister, ist klar. Als ob, der hat doch nur keine Lust hier zu arbeiten. Was soll denn der Quatsch? Und wunderte sich und regte sich auf und sagte, der muss doch hier jetzt, meine Güte, ich habe auch nicht so viel Zeit und das kommt dann alles auf die Rechnung drauf, Mann, der muss doch weitermachen. Und dann kam der Handwerker irgendwann zurück, sagte nochmal, ja, Entschuldigung, das war wichtig. Und mein Kollege guckte etwas grimmig und sagte, der Bürgermeister, Sie wollen mich wohl ein bisschen veräppeln. Und sagte, nein, nein, wirklich nicht, das war wichtig, der Bürgermeister, also jetzt nicht von hier, sondern da, ich lebe auf dem Dorf und da ist der Bürgermeister und ich helfe dem bei so manche Sachen und wir arbeiten da zusammen, das war wirklich, wirklich wichtig. Und da haben sie noch so ein bisschen miteinander hin und her diskutiert und irgendwann ließ sich mein Kollege dann überreden und sagte, ah ja, stimmt, okay. Und diese Geschichte erzählte er dann in einer Predigt, als er genau darüber nachgedacht hat, über das Thema Gebet und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wo er dann sagte, ja, wenn der Handwerker da nicht drangegangen wäre, weil er hat ja Wichtigeres zu tun, er muss ja dann gerade bei mir in der Wohnung irgendwas reparieren und machen, dann hätte er was Wichtiges verpasst. Er hat bewusst gesagt, nee, da kommt jetzt der Anruf, da muss ich jetzt mal eben dran und unterbreche meine Arbeit. Es stand übrigens nicht hinterher auf der Rechnung die Zeit, die er da raus war. Und sagte dann mein Kollege und dachte drüber nach, wie oft ist das denn so, dass wir es haben, wie hier bei der Begrüßung in der Anmoderation, dass wir irgendwie so im Alltag sind und unser Alltagsgeschehen haben und alles ist irgendwie wichtig und dringend und ganz viel beschäftigt mich. Und dann kommt der Anruf vom Heiligen Geist, dann ruft Jesus mich an und ich drücke einfach schnell weg. Ich bin ja beschäftigt. Ich muss das gerade reparieren oder ich muss jetzt gerade einkaufen oder was auch immer da gerade wichtig ist. Ich drücke das lieber weg und leg's zur Seite. Ich rufe später zurück. Ich melde mich dann. Und diesen Gedanken fand ich damals in dieser Geschichte total inspirierend und dachte, ja, wie oft passiert das wohl? Wie oft passiert das wohl? Wir haben diesen Aufruf, wir haben diese Ermutigung von Paulus, dass er sagt, hör nicht auf zu beten. Und dann meldet sich Gott vielleicht bei mir und ich sage, nee, keine Zeit. Ja, genau, hör nicht auf zu beten. Aber in dem Moment, nee, keine Zeit. Ich habe zu viel zu tun. Damit kann ich mich jetzt gerade nicht beschäftigen. Das geht gerade nicht. Später, in Ruhe. Oder wenn ich morgen meine stille Zeit mache morgens, dann habe ich wieder Zeit dafür. Aber jetzt gerade, schwierig. Stell dir vor, der Heilige Geist ruft an, aber du hast gerade keine Zeit, du bist zu beschäftigt. Wie schade. Vielleicht möchte er gerade in diesem Moment dir etwas sagen, vielleicht möchte er gerade in diesem Moment dir etwas zeigen, aufzeigen, dir jemanden aufs Herz legen oder dir einfach einen kleinen Impuls mitgeben. Vielleicht gerade genau in diesem Moment. Denn ich glaube, und das ist das, was ich in meinem Leben gelernt habe, was Gebet eigentlich heißt. Gebet bedeutet für mich, einfach Zeit mit Gott zu verbringen und ihm die Möglichkeit zu geben, mir etwas zu sagen, etwas zu zeigen, in mir etwas zu tun. Weil ich kann Jesus nur nachfolgen, indem ich ihm auch erlaube und zulasse, dass er auch in mir etwas tut und verändert. Weil Jesus ähnlicher werden bedeutet für mich, dass ich mich verändern muss und darf. Was ist das bitte schön für ein Angebot, dass Jesus sagt, hey, mit dir gemeinsam möchte ich das schaffen. Ich möchte dir helfen, diesen Weg zu gehen. Und ein anderer Bibeltext, der mir da weitergeholfen hat in der Überlegung damit, ist aus dem Buch Genesis, ganz am Anfang aus der Bibel. Jesus redet auch ganz, ganz viel über das Gebet und er beruft sich auch immer wieder grundsätzlich auf diese Aussage in Genesis, ganz am Anfang der Bibel, dass es heißt, So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Was heißt das denn für uns? Was heißt das, wenn in die Tiefe gegraben und zwischen den Zeilen gelesen? Du bist ein Beziehungswesen, das Verbindung und Beziehung mit Gott sucht. Denn du bist geschaffen nach seinem Bild. Mit allem, was du hast, mit allem, was du bist, mit allem, was du kannst und was du nicht kannst, mit allem, was du mitbringst und was du erlebst in deinem Leben, bist du ein Ebenbild Gottes. Bist du geschaffen nach seinem Bild als Beziehungswesen mit dem Wunsch nach Beziehung mit ihm. Denn du bist geschaffen nach seinem Bild. Und das heißt gleichzeitig auch, dass Gott selber sagt, ich habe dich nach meinem Bild geschaffen und ich habe genauso eine Sehnsucht nach der Beziehung mit dir. Und ich habe dich geschaffen mit dem, was du hast, mit dem, was du mitbringst. Auch mit den Herausforderungen und vor allem auch mit den Begrenzungen, die du mitbringst in deinem Leben. So habe ich dich geschaffen. Und so möchte ich mit dir Beziehung haben, so wie du bist. Und als Jesus über das Gebet spricht, da redet er mit seinen Jüngern darüber und sie sagen, ja, wie ist das mit dem Beten und so weiter. Wir haben hier die Frommen, ne, kennt ihr das Bild vielleicht aus den Evangelien? Die Frommen sind diejenigen, die draußen stehen, die fasten, die schlecht aussehen und wo man merkt, oh, die haben seit Ewigkeiten nichts gegessen. Da, das ist so intensiv, wie die beten und das machen. Und da sagt Jesus nur kurz und knapp, genau so sollt ihr es nicht machen. Es geht nicht darum, dass alle das sehen und es geht nicht darum, möglichst schlimm auszusehen, irgendwas dafür zu opfern. Nein, ganz im Gegenteil. Geh in dein stilles Kämmerlein. Geh dahin, wo keiner dich sieht, wo du alleine bist, du alleine mit deinem Vater im Himmel. Dort sollst du beten. Dort sollst du beten. Warum? Weil Gott Sehnsucht danach hat, mit dir Beziehung zu haben, mit dir so, wie du bist. Mit all deinen Begrenzungen, mit all dem, was ganz, ganz tief in dir drin ist, was du niemals einem anderen Menschen zeigen und sagen würdest. Das ist gut und das ist auch wichtig. Wir alle haben so gewisse Schutzmechanismen, wenn wir eine gewisse Atmosphäre wahrnehmen oder mit Menschen im Gespräch sind, dann haben wir bewusste oder unbewusste Schutzmechanismen, die unser Herz schützen, unser Tiefstes, dass wir und andere da gar nicht drankommen. An dem, was uns eigentlich ganz, ganz tief innerlich bewegt und das, was eigentlich uns ausmacht, unseren Charakter ausmacht und ganz, ganz tief drin sitzt, da soll auch nicht jeder immer ständig drankommen. Und es ist auch ein Schutzmechanismus, selber da nicht immer dran zu kommen. Wenn ich irgendwelche traumatischen Erlebnisse habe oder irgendwelche Situationen, die mich richtig schwer belasten und mir das Leben schwer machen, dann ist das gut und richtig, dass ich da nicht ständig drankomme. Aber dein Vater im Himmel sagt, genau da möchte ich hin. Genau da. Dahin, wo die Sachen sind, die dich ausmachen, die dich wirklich ausmachen, die du niemals einem anderen Menschen zeigen würdest. Ich möchte dort Gemeinschaft mit dir haben, wo du keine Maske mehr aufhast. Wo dir vollkommen egal sein kann, was irgendjemand anders von dir denkt. In deinem stillen Kämmerlein, wo du alleine bist mit deinem Vater im Himmel. Und das geht nicht darum, dass keiner das sehen soll oder so, sondern es geht darum, dass du wirklich das Gefühl haben kannst, hier bin ich sicher. Und hier muss ich nicht irgendwem was beweisen oder werde komisch angeguckt oder so, sondern hier bin ich sicher und genau dort möchte Gott Gemeinschaft mit dir haben. Dort möchte er dir ganz, ganz persönlich begegnen. Dir. Und nicht der Person, die du bist, wenn du auf der Arbeit bist, sondern dir ganz, ganz persönlich. Und dort möchte er dir begegnen, wo dein Schmerz aus deinem Leben richtig, richtig tief sitzt. Dort, wo vielleicht die ganze Enttäuschung wohnt, die du aus deinem Leben mitgenommen hast und immer wieder mitnimmst. Dort, wo du das zulassen kannst, was du sonst immer nur verstecken musst. Und dort, gerade für Norddeutsche, da wo nützt ja nichts, einfach nicht mehr reicht. Dort, wo dieses nützt ja nichts an seine Grenzen kommt, ja, es stimmt und trotzdem, ich darf auch einfach mal sagen und es zulassen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin K.O., ich weiß es nicht, ich bin so frustriert. Dort möchte Gott dir begegnen, dort möchte er dir im Gebet begegnen. Aber genauso auch dort, wo Freude ihren Platz hat. Wo deine Begeisterung zu finden ist. Vielleicht eine Begeisterung, die du anderen Menschen gegenüber gar nicht so richtig rauslassen kannst. Vielleicht so eine Leidenschaft, wo du dich vielleicht sogar ein bisschen für schämst oder so. Wo das vielleicht andere nicht so verstehen. Da will Gott dir begegnen. Da möchte er mit dir Gemeinschaft haben. Dort möchte er im Gebet hinkommen. Dort, wo du deine Freiheit spüren und schmecken kannst, wo dein Herz aufblüht und dort, wo du dich geborgen fühlst. Das soll Gebet sein. So ein Ort möchte es sein, wo Gott dir begegnen will, weil er hat Sehnsucht nach der Beziehung mit dir. Denn er hat dich geschaffen nach seinem Bild. Ganz persönlich möchte er dir begegnen und nicht Fassaden aus deinem Alltag. Und das, so glaube ich zumindest, ist ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Schlüssel auf dem Weg der Nachfolge. Auf dem Weg der Nachfolge und der Jüngerschaft, denn es heißt ja, wenn ich jemandem ähnlicher werden will, in dem Fall, wenn ich Jesus ähnlicher werden möchte, dann muss ich mit ihm Zeit verbringen. Und das nicht nur im Gottesdienst, wo mir von vorne jemand irgendwas erzählt und Gedanken weitergibt, sondern da, wo ich ganz persönlich mit ihm Gemeinschaft haben kann. Wo ich ihn ranlassen kann an genau diese sensiblen Dinge, an mein Herz. Denn Veränderungen, vor allem solche Veränderungen der Nachfolge, die wirklich auch tief geht und charakterliche Veränderungen vielleicht mit sich bringt, die beginnt nur innen drin. Die beginnt nur innen drin. Erst wenn mein Herz anfängt, sich zu verwandeln und von Jesus berührt zu werden, erst dann können sich auch andere Dinge verwandeln. Diese Veränderung, Verwandlung beginnt nur ganz tief in dir drin. Und jetzt sagst du vielleicht, ja gut, alles schön und nett und klingt ja alles ganz toll, aber irgendwie, ich habe noch gar nicht so diese persönliche Beziehung zu Jesus. Ich habe das vielleicht gar nicht und ich komme gerne in den Gottesdienst und habe gerne hier in der Gemeinschaft, in Gemeinde und so und alles schön, aber so richtig, kenne ich das noch gar nicht. Dann steckt da, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft drin, wenn wir über Gebet nachdenken, denn es heißt, auch dieser Text alleine in Genesis und auch das, was Jesus zu seinen Jüngern sagt über Gebet, es bedeutet, dass da ein Gott ist, der mit dir Gemeinschaft haben will. Dass da ein Gott ist, der nicht von dir erwartet, so, hack jetzt erstmal das und das und das ab und du musst deinen Jähzorn in den Griff bekommen und du bist immer so melancholisch, oh, das kann ich gar nicht leiden. Du versuch das erstmal ne, ein bisschen in den Griff zu bekommen und veränder dich erstmal und werd erstmal reif genug dafür und dann können wir ja miteinander unterwegs sein. Nein, Evangelium bedeutet genau das Gegenteil, dass Jesus sagt, und obwohl das alles bei dir so ist und obwohl du deine Kanten hast und deine Macken und Dinge nicht auf die Reihe kriegst. Genau deshalb will ich mit dir Gemeinschaft haben. Genau deshalb, weil ich nicht sage, wenn du das schaffst, dann können wir. Nein, er sagt, ich möchte mit dir gemeinsam das schaffen. Wir haben einen Gott, und davon spricht die Bibel und davon spricht das Evangelium, ein Gott, der ein ganz großes Trotzdem oder ein Aber hat oder ein Dennoch oder welches Wort du da einsetzen willst, der sagt, mit dir will ich zusammen sein, denn du bist nach meinem Bild geschaffen. Auch wenn du vieles vielleicht nicht auf die Reihe bekommst. Gerade dann möchte ich mit dir zusammen sein und dir im Gebet begegnen. In dein Herz möchte ich, gerade weil es so unvollkommen ist. Da ist ein Gott, der sich nach dir ausstreckt. Nach dir ganz persönlich. Und das ist unser Wunsch als Gemeinde, dass hier ein Raum dafür da ist und wir immer mehr einen Raum dafür schaffen, dass Menschen genau das erleben können. Dass Menschen hier einen Raum haben und finden, wo sie Gott an ihr Herz lassen können, wo sie diese Sicherheit und diesen sicheren Raum spüren. Und ich glaube, dafür, damit das wirklich möglich ist, müssen wir selber damit anfangen und das immer wieder neu üben und Jesus da immer ähnlicher werden und ihn an unsere Herzen lassen und fragen, was soll hier passieren? Was willst du verändern? Was möchtest du tun, damit ich dir ähnlicher werden kann? Damit ich mit dir gemeinsam unterwegs sein kann? Dass du die Kanten irgendwie wegschleifst und das alles mehr zu dem Menschen machst, den du in mir siehst. denn du bist ein Geschöpf Gottes und er will Beziehung für dich haben. Und Paulus drückt das an einer Stelle noch so aus, auch im Thessalonicher Brief, dass er sagt, er starb für uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Das ist ganz nah dran an diesem, hört nicht auf zu beten. Und ich glaube, das ist so ein Wink dafür, was Paulus unter Gebet versteht. Dieses offene Herz für Jesus zu haben, und zwar immer. Das muss man üben, das geht nicht von jetzt auf gleich, das geht nicht von heute auf morgen. Das muss ich immer wieder üben und mir im Alltag vielleicht immer wieder eine Erinnerung machen, vielleicht auf dem Handy, alle 2 Stunden leuchtet da der Wecker auf und sagt, schon an Jesus gedacht? Das muss ich üben, das muss ich lernen. Aber hier schreibt Paulus das nochmal, gerade weil Jesus starb und weil er jetzt derjenige ist, der hier immer da ist mit uns. Es ist völlig egal, ob du wach bist oder ob du schläfst. Die Gemeinschaft mit Jesus ist immer möglich. Und ich glaube, er möchte dich anrufen, immer wieder im Alltag und mit dir sprechen und sagen, ey, ich habe da eine Idee, ich habe da einen Gedanken, guck mal. Und es bedeutet, glaube ich, eben nicht dieses Gebet bedeutet nur Hände falten, Augen schließen und mit Gott sprechen. Das ist gut, das ist absolut wichtig. Aber dabei geht es nicht darum, irgendwie so eine Agenda abzurattern und irgendwie bestimmte Gebete zu sprechen und zu formulieren. Das kann uns helfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen und auf Gott zu hören. Aber ich habe das immer gehabt. Ich war dann in Gedanken irgendwann woanders. Ich habe das eine kurze Zeit geschafft und dann war ich in Gedanken auf einmal ganz woanders und dachte, nee, zurück. Jetzt muss ich wieder, zurück. Das darf jetzt nicht sein, das darf ich mir nicht erlauben. Ich glaube, gerade dann, wenn du abschweifst, gerade dahin, wo du abschweifst, irgendwelche Menschen, die dir lieb sind, Menschen, mit denen du Stress hast, finanzielle Situationen, irgendwelche anderen Dinge, das, wohin du in Gedanken abschweifst, da will er dir begegnen. Genau da. Vielleicht bringt er dich gerade genau in dem Moment dahin. Genau da möchte er mit dir reden. Und nicht einfach irgendwo in vorformulierten Dingen und Gebeten, dass du irgendeine Liste abrattern musst, sondern er möchte mit dir reden. Gebet bedeutet Gemeinschaft haben mit Jesus. Und das geht, ob du schläfst, ob du wach bist, das geht immer in jeder Situation. Er möchte das. Möchtest du das auch? Es ist hier kein Appell, den Paulus hier bringt und sagt, hör nicht auf zu beten und wenn du es doch tust, machst du das falsch. Nein, er sagt, das ist das Angebot Gottes. Dass er sagt, bleib in dieser Verbindung, bleib in der Beziehung. Nicht nur an ganz bestimmten Momenten und Situationen, sondern immer. Denn genau das möchte ich auch. Möchtest du es auch? Amen. Wir nehmen uns jetzt nach der Predigt eine kurze Zeit der Stille. Gucken, wie lange wir es aushalten, so 30 Sekunden bis eine Minute. Und dann wird Katja gleich anfangen, ein bisschen Musik zu spielen im Hintergrund. Und das soll die Einladung sein an dich, einfach mal diese Zeit, Gelegenheit zu nutzen, das vielleicht mal auszuprobieren. Guck mal, wo dich deine Gedanken hinbringen. Sprich vielleicht innerlich einfach kurz aus, ja, Jesus, hier bin ich. Wo möchtest du mich hinhaben? Wo möchtest du mir etwas sagen, etwas zeigen? Und dann lass dich einfach mal treiben. Guck mal, was passiert. Wo kommst du hin mit deinen Gedanken? Vielleicht sind die Orte, wo du dann landest, genau die Dinge, wo Jesus dir gerade etwas sagen möchte. Wo der Heilige Geist dich jetzt gerade anruft und dich auf was hinweisen will und sagt, guck doch mal dahin. Ich habe da eine Idee. Vielleicht genau da. Nutz die Zeit mal. Wir werden dann einfach ein bisschen Musik im Hintergrund haben. Für mal 2 Minuten und das einfach mal auf uns wirken lassen. Und dann werde ich im Abschluss noch 2 kurze Reflexionsfragen stellen, die uns vielleicht helfen, damit weiterzugehen und das auch in die kommende Woche zu nehmen und das immer wieder so zu üben. Und einfach nur zu sagen, Jesus, hier bin ich. Was willst du von mir? Wir nehmen uns einen Moment der Stille und hören dann auf ein bisschen Musik. Nimm dir die Zeit, lass dich einfach mal treiben in deinen Gedanken und frag Jesus, was er dir jetzt gerade damit eigentlich sagen will. Stell dir einfach mal gerade die Frage oder lass sie dir stellen zum Reflektieren, wo stecke ich eigentlich gerade mit meinem Herzen? Wo bin ich? Wo hat der Heilige Geist mich vielleicht hingetrieben mit den Gedanken? Wo steckt mein Herz? Und was sagt eigentlich der Heilige Geist dazu? möchte dir vielleicht die Augen öffnen für einen Menschen in deiner Nähe oder für eine Situation, die wichtig wäre anzugehen. Möchte er dich vielleicht antippen und dich einfach nur in den Arm nehmen und sagen, es ist okay. Es ist einfach okay. Um dir dann zu sagen, wir schaffen das zusammen. Und liebender Vater, lebendiger Gott, wir wollen das lernen und üben, dir ja immer wieder unsere Herzen zu öffnen und dich ja zu hören mit dem, was du uns sagen willst, wo du uns antippen möchtest, wo du uns berühren willst. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns immer wieder den Mut schenkst und die Erinnerung gibst, uns darauf einzulassen. Vielleicht ab und zu mal bewusst nachzufragen, bewusst drauf zu hören und so zu lernen, im Alltag mit dir unterwegs zu sein, wo das Gebet niemals aufhört, sondern diese Beziehung die ganze Zeit besteht. Du bist lebendig, du lebst in uns, in jedem Einzelnen. Und Herr, lass uns das bitte immer wieder spüren und erleben. Lass uns das sehen und hören. Gib uns den Mut, uns immer wieder neu darauf einzulassen und dir ähnlicher zu werden. Und da, wo das vielleicht wehtut, wo das Schmerzen auslöst, Vater, sei du der Trost. Und da, wo es Freude frei macht und Leidenschaft weckt, Vater, bitte schaffe du den Raum und den Platz, dass das hier so sein darf. Dass diese Leidenschaft Raum bekommt, wenn du sie wächst und geweckt hast. Vater, bitte schenk uns auch diesen Blick aufeinander, miteinander, dass wir das lernen, üben und erleben dürfen. Rede du deutlich, jetzt und hier, und lass uns das mitnehmen in die kommende Woche und rede du da immer wieder so, dass wir es hören, erleben und spüren können. In Jesu Namen. Amen.